NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler und das sind einige der Themen bis 19 Uhr. Ultimatum abgelaufen. Wie geht es jetzt weiter in Ägypten? Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Was hat der Gipfel in Berlin gebracht? Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Diplomatischer Eklat. Boliviens Präsident saß 13 Stunden in Wien fest. Und amtsmüder König Albert II. Von Belgien will abdanken. Schönen guten Abend. Um 17 Uhr unserer Zeit ist das Ultimatum abgelaufen, das die ägyptische Armee Präsident Morsi und der Protestbewegung gestellt hatte. Der Machtkampf geht jetzt also in die entscheidende Phase. Einen Rücktritt lehnt der Präsident nach wie vor ab. Dafür hat er sich erneut bereit erklärt, eine Koalitionsregierung zu bilden. Hunderttausende seiner Gegner haben sich erneut auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo versammelt, die jetzt Fahnen schwenken und immer noch lautstark seinen Rücktritt fordern. Björn Blaschke in Kairo, wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wer regiert Ägypten?
Momentan offiziell ist es niemand anderes als Präsident Morsi, aber über den hat sich gestellt mit dem Ultimatum vor 48 Stunden, mittlerweile 49 Stunden, das Militär. Es hat vorgegeben, dass Morsi alle Beteiligten an einen Tisch bringen muss, um einen Kompromiss zu finden. Morsi hat nicht alle Beteiligten an einen Tisch gebracht. Das Militär hat sich über ihn gestellt. Das heißt, Morsi ist im Amt. Aber meiner Meinung nach regiert momentan tatsächlich das Militär, ohne dass es in irgendeiner Weise regiert.
Was heißt das? Wie ist die Lage im Moment in Ägypten? Was sagt die Protestbewegung dazu?
Die Protestbewegung will nicht, dass das Militär an der Macht ist. Es hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Die Protestbewegung hat einen eigenen Fahrplan vorgelegt, der besagt, dass man einen Übergangspräsidenten will. Dieser Übergangspräsident soll der Präsident des Verfassungsgerichtes sein für maximal ein halbes Jahr. Man möchte eine Interimregierung haben, die allein aus Technokraten besteht, angeführt von einem Premier, der aus der revolutionären Bewegung kommt, die zumindest aber von allen Seiten akzeptiert ist und dann frei ein Kabinett zusammenstellen kann. Es soll eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Die alte, die von Morsi durchgepeitschte, soll außer Kraft gesetzt werden und eine neue ausgearbeitet werden von Staatsrechtlern. Und das ist letztlich der Weg, dann der beschritten werden soll, um dann am Ende aber in neue Präsidentschaftswahlen zu münden und eine neue Parlamentswahl.
Und in den vergangenen Tagen und Nächten hat es ja bei Massenprotesten immer wieder Tote und Verletzte gegeben. Was heißt das jetzt für heute Abend? Wird es da aufeinanderprallen?
Es muss nicht sein. In Kairo, Kairo ist groß genug, da können sich die Seiten verlaufen, wenn sie es wollen. Wenn man es darauf anlegt, können diese Seiten natürlich aufeinander prallen und dann wären das Hunderttausende, die da aufeinander losgehen könnten, theoretisch. Das war in Alexandria beispielsweise der Fall oder in Port Said, wo die Städte einfach kleiner sind. Das ist rein physisch so gewesen, dass das leichter ging. Aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass alles sich mehr oder weniger friedlich verläuft. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Worte sind, die nachher der Militärrat findet. Das ist meine Meinung dabei. Es muss nicht in Gewalt ausarten. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich bei 5-6 Millionen Menschen, die hier seit Tagen auf den Straßen sind, und zwar von beiden Seiten, Gegnern wie Befürwortern Morsis, dass es dabei eigentlich noch relativ glimpflich abgelaufen ist mit nicht mal 30 Toten. Mit allem Respekt vor diesen Toten möchte ich das sagen. Es sind sehr wenige bei den vielen Menschen, die demonstrieren für die eine oder die andere Seite.
Informationen aus Kairo von Björn Blaschke. Die Zahlen sind unvorstellbar. Mehr als 50% der spanischen und griechischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind arbeitslos. Und angesichts der Wirtschaftslage bestehen auch kaum Aussichten, dass sich an dieser Lage bald etwas ändert. Es darf keine verlorene Generation geben. Diese Devise hat Bundeskanzlerin Merkel ausgegeben und für heute zu einem großen Gipfel nach Berlin geladen. Zur ersten Konferenz aller 28 EU-Länder im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Der Empfang in Berlin war laut.
Während Angela Merkel 17 europäische Staats- und Regierungschefs begrüßte, demonstrierte vor dem Kanzleramt die Gewerkschaftsjugend mit Haartrocknern in der Hand.
Das ist eine Symbolik. Wir wollen sagen, dass Merkel nur heiße Luft produziert, indem sie Maßnahmen ergreift, die eigentlich nichts bringen und nur Symbole politisch da sind.
Dabei sollte die Konferenz heute doch eigentlich ein Signal der Hoffnung sein. Alle 28 Arbeitsminister und die Chefs der Arbeitsvermittlungen an einem Tisch mit den Staats- und Regierungschefs. So hochkarätig hatte sich die EU noch nie um das Thema gekümmert. Auch wenn die konkrete Bilanz eher mager ausfiel, Bundeskanzlerin Merkel.
Wir wollen uns selbst auch ein Stück unter Druck setzen, denn wir wissen, mit einer solchen Konferenz wie heute haben wir erhebliche Erwartungen auch geweckt. Wir sagen ganz klar, es kann nicht von einem Tag auf den anderen das Problem gelöst werden. Aber wenn wir uns das nächste Mal in einem solchen Kreis treffen, muss es Fortschritte geben.
Fortschritte, das heißt, die Arbeitsverwaltungen in den Mitgliedsländern sollen effizienter werden. Und die Europäische Investitionsbank soll kleine und mittlere Unternehmen gezielt mit Krediten ausstatten. Doch es soll nicht allein ums Geld gehen, sagt Merkel.
Wir haben ganz bewusst uns darauf bezogen, nicht welches Geld haben wir zur Verfügung, sondern welche Maßnahmen können wir implementieren, damit in der Sache etwas passiert, damit mehr junge Menschen eine Chance auf eine zukünftige Tätigkeit haben.
Bereits im Vorfeld hatte die Kanzlerin die Erwartungen an die Konferenz gedämpft. Die Jugendarbeitslosigkeit sei mit Geld allein nicht zu bekämpfen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen warb noch einmal für kurzfristige Hilfen für arbeitslose Jugendliche in Europa.
Wenn junge Menschen im Süden Arbeit und Ausbildung suchen und im Norden sind Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze leer, dann lasst uns das zusammenbringen. Schnelle Vermittlung. Zweitens, was hat geholfen zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit? Das ist Ausbau der dualen Ausbildung.
Die in Deutschland übliche parallele Ausbildung in Berufsschule und Betrieb gilt als vorbildlich. Doch bis sie auch in anderen Ländern praktiziert werden kann, werde es lange dauern, kritisiert SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück. Er hatte sich am Vormittag mit 150 Jugendlichen aus Europa im Willy-Brandt-Haus getroffen und gefordert, mehr Geld zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu investieren als die von der EU bewilligten 6 Milliarden Euro.
Wenn ich diese 6 Milliarden übertrage, was das heißt für jeden einzelnen arbeitslosen Jugendlichen in Europa sind 5,6 Millionen, dann heißt das, dass jeder Jugendliche pro Monat in den nächsten Jahren mit 41 Euro gefördert wird, um in einen Job zu kommen. Das ist lächerlich. Wir brauchen mindestens 20, 21 Milliarden Euro.
Auch der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Sommer kritisierte den Finanzrahmen der Hilfen.
Es ist ein Skandal, dass in diesem Europa 1.500 Milliarden Euro ausgegeben werden, um Banken zu retten, und die junge Generation lässt man absaufen.
Ein Vorwurf, den die Kanzlerin zurückwies. Durch die Umwidmung anderer Haushaltstitel stehe deutlich mehr Geld zur Verfügung. Die Kanzlerin sprach von 8 Milliarden Euro, die noch nicht in den klassischen Strukturen verplant seien.
Peter Mücke berichtete aus Berlin über den europäischen Gipfel zur Jugendarbeitslosigkeit. Was bringt so ein Treffen? Kann die Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen mit diesen Maßnahmen eingedämmt werden? Jens Braumann kommentiert.
6 Millionen junge Arbeitslose mit 6 Milliarden Euro nach 4 Monaten in Arbeit zu bringen, das ist richtig hanebüchen. Eine Kopfgeburt hochverzweifelter Regierungschefs, die wissen, dass ihnen die Euro-Rettung jenseits von Banken und Staatshaushalten mächtig aus dem Ruder gelaufen ist. Die ausgesprochene Jugendgarantie ist eine kaum verschleierte Politikkampagne, mit der hoffnungslose und erzürnte junge Menschen von Athen bis Lissabon ruhig gestellt werden sollen. 6 Milliarden Euro für 6 Millionen Arbeitslose und alles wird gut, denkste. Das scheint auch der Bundeskanzlerin zu schwanen, die seit einigen Tagen die von ihr mitbeschlossene Jugendgarantie leise, aber nachdrücklich aufweicht und aufgibt. Geld allein hilft den jungen Menschen im Süden Europas nicht weiter, beschwört die Kanzlerin. Richtig, das duale deutsche Ausbildungssystem aber auch nicht, schon gar nicht von heute auf morgen. Wie bitteschön sollen sich wirtschaftlich und gesellschaftlich gewachsene Krisenländer innerhalb kurzer Zeit ein vollkommen neues und fremdes Ausbildungs- und Berufssystem aneignen und dann auch noch erfolgreich praktizieren? Als Soforthilfe eine absurde Idee. So etwas braucht viel Zeit und einen langen Atem. Dann kann die duale berufliche Ausbildung jungen Menschen auch in anderen Ländern auf die Sprünge helfen. Nicht nur hier nährt sich der Verdacht, vielen hilfsbereiten Köpfen, auch den Deutschen, geht es mehr um das eigene als das fremde Wohlergehen. Zum Beispiel, wenn spanische oder andere südeuropäische Arbeitslose nach Deutschland gelockt werden, um den eigenen Fachkräftemangel zu lindern. Das kann im Einzelfall durchaus für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein. Eine politische Lösung zur Bekämpfung hoher Arbeitslosigkeit ist das nicht. Die gestaltet sich weitaus schwieriger. Wer neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen will, benötigt dafür wettbewerbsfähige Unternehmen und eine wachsende Volkswirtschaft. Und genau daran hapert es in den Krisenländern, die ihre selbstverschuldeten Schuldenberge mit Sparpaketen allein nicht abbauen können. Die Krisenländer benötigen dringend Wachstumsimpulse, die einzelnen Unternehmen weitere Kredithilfen, beispielsweise über die Europäische Investitionsbank, um wirtschaftlich langsam zu gesunden. Auch das findet sich im jüngsten EU-Paket gegen die Jugendarbeitslosigkeit, aber nur im Kleingedruckten. Nur stetes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum kann jungen Menschen eine vertrauenswürdige Zukunftsperspektive bieten. Eine haltlose Jugendgarantie, die nach wenigen Monaten platzt, kann dieses Vertrauen nur zerstören.
Der Kommentar von Jens Brommann im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Jagd auf den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat heute zu einem diplomatischen Eklat geführt. Der bolivianische Präsident Morales saß 13 Stunden lang auf dem Wiener Flughafen fest, weil mehrere europäische Staaten seiner Maschine die Überflugrechte verweigert hatten. Wie es dazu kam und wie Morales darauf reagiert hat, schildert Carla Engelhardt aus Wien.
Er ist entrüstet und hat gute Gründe dafür. Als Präsident eines souveränen Staates wurde Evo Morales mit seinem Präsidentenflieger zum Zwischenlanden in Wien gezwungen, nachdem 4 NATO-Staaten überraschend den Überflug seiner Maschine nicht gestattet hatten, offiziell aus technischen Gründen. Morales vermutet den Druck der USA dahinter und meinte, die Reaktionen der Staaten von Lateinamerika und einiger europäischer Präsidenten und vor allem der Öffentlichkeit der sozialen Bewegung hat nach dieser Geiselhaft für fast 13 Stunden dafür gesorgt, dass Italien, Frankreich, Portugal und Spanien diesen historischen Fehler korrigieren. Nach Stunden öffneten diese Staaten den Luftraum wieder, ohne Erklärung oder Entschuldigung. Inoffiziell soll ein unbestätigter Verdacht zur Sperrung des Luftraumes geführt haben. Das Gerücht, Morales wolle den Ex-Geheimdienstler Snowden in seiner Präsidentenmaschine von Moskau nach Bolivien schmuggeln. Morales weist diesen Vorwurf zurück. Wie könnten wir eine Person im Flieger haben, die Probleme mit ihrem Land hat? Snowden hat nicht mal einen Asylantrag an Bolivien gestellt. Und wir sind sehr verantwortungsbewusst im Umgang mit internationalen Konventionen. Lateinamerika und einiger europäischer Präsidenten und vor allem der Öffentlichkeit der sozialen Bewegung hat nach dieser Geiselhaft für fast 13 Stunden dafür gesorgt, dass Italien, Frankreich, Portugal und Spanien diesen historischen Fehler korrigieren. Nach Stunden öffneten diese Staaten den Luftraum wieder, ohne Erklärung oder Entschuldigung. Inoffiziell soll ein unbestätigter Verdacht zur Sperrung des Luftraumes geführt haben. Das Gerücht, Morales wolle den Ex-Geheimdienstler Snowden in seiner Präsidentenmaschine von Moskau nach Bolivien schmuggeln. Morales weist diesen Vorwurf zurück. Wie könnten wir eine Person im Flieger haben, die Probleme mit ihrem Land hat? Snowden hat nicht mal einen Asylantrag an Bolivien gestellt. Und wir sind sehr verantwortungsbewusst im Umgang mit internationalen Konventionen. Auch Österreich folgte internationalen Konventionen und ließ die Maschine von Morales nach Anfrage landen. An Spekulationen beteiligt man sich nicht in Wien. Der konservative Außenminister Spindelegger meinte,
weil wir jetzt nicht Gerüchten, die irgendjemand streut, einmal von vornherein Glauben schenken. Und das war auch die richtige Entscheidung. Letztlich ist er hier gelandet. Es gab diese freiwillige Nachschau in seinem Flugzeug. Und damit ist auch klar, es ist niemand anderer an Bord als bolivianische Staatsangehörige.
Diese freiwillige Nachschau ist keine Durchsuchung oder Inspektion, wie sie Spanien als Bedingung für den Weiterflug von Morales gefordert hatte. Aber ein tragfähiger, gesichtswahrender Kompromiss für alle Seiten. Bundespräsident Fischer sorgte darüber hinaus für gutes Klima und betreute seinen bolivianischen Amtskollegen bis zu seinem Abflug in Wien.
Wir haben gleich die Gelegenheit benutzt, um auch einige andere Fragen zu besprechen. Und ich wünsche ihm einen guten Flug und dass der Zwischenaufenthalt in Wien zu seiner Zufriedenheit verlaufen ist. Für alles andere vorher fühle ich mich nicht zuständig.
Morales bedankte sich ausdrücklich bei Österreich. Er sei exzellent hier behandelt worden. nicht so von anderen europäischen Staaten. Morales kündete für sie ein politisches Nachspiel an.
Abgesehen von den diplomatischen Verwicklungen beschäftigten die Enthüllungen Snowdens heute auch zahlreiche Parlamentarier. In Berlin gab es eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Geheimdienste. Annika Sippör zu den Ergebnissen.
Die amerikanischen Geheimdienste, die Millionen von Daten aus Deutschland abgeschöpft, ausspioniert haben sollen. Kann das sein? Und was wusste die Bundesregierung? Der Grünen Abgeordnete im Parlamentarischen Kontrollgremium Ströbele nach der Sondersitzung ernüchtert.
Nach dieser zweistündigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums sind wir so klug als wie zuvor. Bisher habe ich nur die nach wie vor immer wiederholte Erklärung, wir wussten nichts und wir wissen nichts und auch die Bundesregierung wusste nichts und weiß nichts. Allein mir fehlt der Glaube.
Der Unionsabgeordnete Binninger meint, die entscheidenden Fragen könnten sowieso nur die Amerikaner beantworten. Das sei gar nicht die Aufgabe der deutschen Behörden.
Wir haben heute in der Sitzung die Fragen gestellt, die die deutschen Sicherheitsbehörden beantworten können. Es gab nach Einschätzung der Behörden darauf bis heute keine Hinweise, dass solche Datenableitungen hier auf deutschem Boden erfolgt sind.
Nicht nur beim möglichen Datenabschöpfen. Es gibt zwar die konkreten Details, die der ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes Snowden genannt hat, Medienberichte. Offiziell hat die Bundesregierung auch beim Vorwurf Spionage aber keine Erkenntnisse. Bundesinnenminister Friedrich.
Auch der Vorwurf, der natürlich ungeheuerlich wäre, die amerikanischen Stellen hätten deutsche Bundesbehörden oder Botschaften ausgespäht oder verwanzt, lässt sich mit keinerlei Hinweis oder Erkenntnissen belegen. Derzeitiger Stand heute 11.13 Uhr, 3. Juli.
Millionen von E-Mails, von Telefondaten aus Deutschland, die möglicherweise von den US-Geheimdiensten ausgespäht werden. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums von der SPD Oppermann spricht weiter von einem unglaublichen Vorgang.
Wir haben ganz klar eine Schutzlücke in Deutschland. Die Spionageabwehr wird nicht tätig, wenn aus dem Ausland auch durch befreundete Dienste deutsche Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen ausgespäht werden.
Der FDP-Abgeordnete Wolf warnt, es dürfe aber kein Wettrüsten geben. Aller auf Spionage erfolgt Gegenspionage. Von deutscher Seite sei das auch gar nicht der Fall, sagt Verfassungsschutzpräsident Maaßen.
Wir betreiben keine strategische systematische Aufklärung gegenüber unseren NATO- und EU-Partnern. Wenn wir konkrete Hinweise haben, gehen wir diesen Hinweisen auch nach.
In der kommenden Woche soll eine deutsche Delegation nach Washington reisen, sich direkt vor Ort um Aufklärung bemühen zu den Spähvorwürfen. Die Opposition will es weiter versuchen mit Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums, auch in der Sommerpause. Denn auch gut 3 Wochen nach den Enthüllungen des Informanten Snowden sind für Deutschland die meisten Fragen weiter unbeantwortet.
Annika Sippör berichtete aus Berlin. Auch das EU-Parlament hat sich heute mit dem Überwachungsprogramm der US-amerikanischen NSA beschäftigt. Dirk Müller aus Straßburg.
Wer entflammte Empörung erwartet hatte, wurde enttäuscht. Erstaunlich gemäßigte Töne prägten die Debatte über die amerikanischen und britischen Spähprogramme. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Viviane Reding, sprach von verstörenden Nachrichten, von einem Schatten auf dem Vertrauen zwischen Partnern. Sie habe die USA um Aufklärung gebeten.
The fact that the programs are said to be related to national security does not mean that anything goes.
Nicht alles geht, wenn es um die nationale Sicherheit geht, appellierte Reding. Auch Manfred Weber von der konservativen Fraktion im Europaparlament sprach von Krisenzeiten im Verhältnis zu den USA.
Wenn die Vorwürfe wahr sind, die im Raum stehen, dann ist das Verhalten unserer amerikanischen Freunde inakzeptabel. Freunde belauscht man nicht und Bürger von befreundeten Staaten spioniert man nicht massenhaft aus.
Dennoch ist Weber dafür, die Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen mit den USA nicht auszusetzen. Dafür müsse aber erstmal das Vertrauen wiederhergestellt werden, argumentierte Dimitrios Drotsas aus der sozialistischen Fraktion. Es dürfe nicht alles auf dem Altar der Wirtschaft geopfert werden. Morgen will das EU-Parlament über eine Resolution abstimmen. Sie wird von allen großen Fraktionen unterstützt. Darin ist von ernster Besorgnis über das amerikanische PRISM und andere Spionageprogramme die Rede. Scharf verurteilt wird das Ausspionieren von EU-Vertretungen. Die Parlamentarier erwarten unverzügliche Aufklärung. Die soll auch durch eine Sonderkommission des Innenausschusses vorangetrieben werden. Auf einen eigenständigen Untersuchungsausschuss wird verzichtet. Die anstehenden Verhandlungen zwischen der EU und den USA über ein Freihandelsabkommen sollen nicht blockiert werden. Zu klar war die Erkenntnis, dass auch die Europäer daraus nur Nachteile ziehen würden.
18.50 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit Wochen wird jetzt schon vor dem Münchner Landgericht über die Terroranschläge des nationalsozialistischen Untergrunds verhandelt. Dass die Hauptangeklagte Beate Zschäpe selbst aussagt, ist unwahrscheinlich. Sie soll aber zu einer Aussage bereit gewesen sein, berichtete heute ein BKA-Ermittler vor dem Gericht. Oliver Bendixen mit Einzelheiten.
Daran, dass Beate Zschäpe nach ihrer Festnahme keine Angaben machen wollte, gab es spätestens nach der Vorführung beim Haftrichter in Karlsruhe keinen Zweifel. Und trotzdem finden sich in den Ermittlungsakten von Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft seitenlange Niederschriften von Gesprächen, die Polizeibeamte mit ihr führten. Beim Warten vor der Tür des Haftrichters, während stundenlanger Autofahrten quer durch Deutschland und bei Besuchen im Gefängnis. Über den Inhalt dieser Unterredungen berichteten heute zwei Beamte des Bundeskriminalamts, geeint durch die Einschätzung, diese Gespräche hätten in einer sehr angenehmen und lockeren Stimmung stattgefunden. So habe die jetzt als Terroristin auf der Anklagebank sitzende Frau erklärt, mit ihrem Anwalt unzufrieden zu sein, der tue zu wenig und gebe angeblich Akten über sie an die Presse weiter. Und, so einer der BKA-Beamten vom Staatsschutz, sie habe in Erwägung gezogen, ihr Schweigen zu brechen und auszupacken, dann aber richtig. Ihr Verteidiger habe ihr jedoch dringend davon abgeraten. 6 Stunden lang drehte sich im Prozess alles um diese lockeren Gespräche, bis am Ende des heutigen 18. Verhandlungstages Zschäpes Anwälte forderten, diese Aussagen nicht zu verwenden. Sie seien das Ergebnis illegaler Vernehmungsmethoden und sie sollten sozusagen aus dem Protokoll und aus dem Gedächtnis der Richter getilgt werden.
Dass die Mordserie der rechtsextremen NSU so lange unentdeckt blieb und dass die Aufklärung der Taten so schleppend verlief, wurde im Nachhinein auch dem Verfassungsschutz angelastet. Das Kölner Bundesamt wurde heftig kritisiert für die Ermittlungspannen und das Schreddern von wichtigen Akten. Vor 10 Monaten wurde deshalb eine große Reform eingeleitet und heute zog der Präsident zusammen mit Bundesinnenminister Friedrich ein Zwischenfazit. Jörg Schwarte hat zugehört.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz, für dessen Präsidenten ist das derzeit gewissermaßen sowas wie eine Großbaustelle, der Rohbau fertig.
Nun, man kann ein Türschild innerhalb von kurzer Zeit ändern. Eine Reform kann man nicht so schnell durchführen. Das heißt, nach 10 Monaten kann man nicht sagen, das Amt ist grundlegend reformiert worden.
14 Reformbaustellen gibt's insgesamt, sagt Präsident Hans-Georg Maaßen. Und eines gab's heute auch, eine Garantie des Innenministers Friedrich für den grundsätzlichen Fortbestand des ins Gerede geratenen Verfassungsschutzes.
Jeder, der sich mit den Dingen annähernd beschäftigt, weiß, dass dieser Verfassungsschutz als Nachrichtendienst die wichtige Funktion hat, Frühwarnsystem zu sein.
Dumm nur, dass genau das zuletzt, Beispiel NSU-Mordserie, nicht funktionierte. Daher die Reform. Punkt 1, Aktenführung. Im Zuge der NSU-Ermittlungen kam heraus, der Verfassungsschutz hatte Akten geschreddert, Aufklärung verhindert. Das werde so nicht mehr passieren, sagt Präsident Maaßen.
Die Aktenführung war im Amt uneinheitlich, es fehlte Handlungssicherheit bei den Mitarbeitern, es fehlte ein Kontrollmechanismus und es fehlte letztendlich auch die materielle Vorgabe, in welchen Fällen ist es erforderlich, Akten zu vernichten und in welchen Fällen nicht.
Das alles gibt es jetzt. Nächster Punkt, V-Leute. Hier haben sie ein zentrales Register aller geführten V-Leute eingeführt. Keine Klarnamen, aber Landesämter und Bundesamt haben Zugriff und stehen im Kontakt. Ein Fortschritt, meint Maaßen. Generell soll sich der Verfassungsschutz ab jetzt auf sein Kerngeschäft konzentrieren, Beobachtung gewaltbereiter Extremisten. Nicht mehr wildes Sammeln, sondern fundiertes Auswerten sei gefragt. Stichwort Analysefähigkeit.
Analysefähigkeit heißt, das Amt muss als Nachrichtendienst Prognosen erstellen können, muss aus den Kenntnissen der Vergangenheit und der Gegenwart Schlussfolgerungen ziehen können, wie sieht der Extremismus morgen und übermorgen aus? Wie zum Beispiel sieht die rechtsextremistische Szene aus, wenn die NPD wirklich verboten würde?
Klingt selbstverständlich, scheint es aber nicht gewesen zu sein beim Verfassungsschutz, der sich jetzt sogar eine Querdenkergruppe leistet.
Mit dieser Querdenkergruppe denken wir auch eine interne Controlling-Einheit zu schaffen für den Bereich der Auswertung und der Analyse, die auch immer wieder in Frage stellt, ob wir noch auf dem aktuellen Stand sind von Extremismus und Terrorismus.
Bei der NSU-Mordserie beispielsweise war der Verfassungsschutz jahrelang dort genau nicht auf dem aktuellen Stand. Das alles soll jetzt besser werden. Die Opposition allerdings hat Zweifel.
Diese Reform greift zu kurz. Das sind nur Einzelmaßnahmen.
Die Verfassungsschützer, sagt Thomas Oppermann, im Schattenkabinett von Kanzlerkandidat Steinbrück als künftiger Innenminister eingeplant. Die Verfassungsschützer bräuchten einen Mentalitätswechsel. Christian Ströbele von den Grünen reicht das alles ohnehin nicht. Er will nicht nur einen inhaltlichen, sondern einen personellen Neubeginn.
Nach dem, was wir im NSU-Untersuchungsausschuss festgestellt haben, kann es nicht sein, dass wir weiter einfach so die Leute arbeiten lassen, die so kläglich versagt haben.
Präsident Maaßen muss das wohl anders sehen. Seine Reformbilanz heute, sein Amt sei reformfähig und sogar willig.
Georg Schwarte war das aus Berlin. Die niederländische Königin Beatrix ist am 30. April, dem Nationalfeiertag, zurückgetreten. Genauso will es jetzt der belgische König machen. Albert II. Hat vor knapp einer Stunde erklärt, dass er nur noch bis zum 21. Juli das Land regieren will. Wolfgang Landmesser in Brüssel, kam die Meldung überraschend?
Nein, die kam nicht überraschend. Albert II. Galt als amtsmüde und auch als gesundheitlich angeschlagen. Die Frage war nur, wann er jetzt diesen Rücktritt bekannt geben würde. Und das hat er um 18 Uhr Punkt getan, auf Niederländisch und auf Französisch, auch ein bisschen auf Deutsch. Die Ansprache war vorher aufgezeichnet und wurde dann parallel im nationalen Fernsehen übertragen, also in den belgischen und in den flämischen Programmen, übrigens auch im nationalen Radio. Und er hat dann Folgendes gesagt.
Ich stelle fest, dass meine Leeftijd und meine Gesundheit mich nicht mehr zulassen, mein Amt auszuüben, so als ich das so willen tun.
Das war natürlich niederländisch und er sagte, sein Alter und seine Gesundheit ließen es nicht mehr zu, sein Amt so auszuüben, wie er das tun möchte. Er sei jetzt im 80. Lebensjahr und kein König habe in diesem Alter in Belgien vor ihm noch regiert. Er habe dem Land und der Bevölkerung gerne gedient und am Ende war das dann auch schon ein bisschen emotional und da redete er auch noch ein paar Sätze auf Deutsch.
Es lebe Belgien, vive la Belgique.
Und dann kommt traditionell nach so einer Ansprache des Königs die Nationalhymne. Kurz nach der Ansprache hat dann Ministerpräsident Di Rupo den Rücktritt des Königs angenommen. Das ist in der belgischen Verfassung so vorgesehen. Er äußerte Hochachtung für die Entscheidung des Königs und bedankte sich für die 20-jährige Regierungszeit und auch den engen Kontakt zur Bevölkerung, den Albert II. Und seine Frau Paola gepflegt hätten.
Und wer folgt dann am 21. Juli auf Albert?
Am 21. Juli folgt dann der Thronfolger, Alberts ältester Sohn Philipp. Und das wird dann ein großes Fest am Nationalfeiertag. Am 21. Juli, sagte der Ministerpräsident eben, da werde dann 20 Jahre Regierung Albert II. Gefeiert. Er werde zurücktreten, dann werde Philipp antreten als neuer König. Und der Nationalfeiertag, der sei natürlich auch ein Grund, um sich zu freuen.
Um nochmal den Vergleich zu den Niederlanden zu ziehen, ist Philipp denn auch so beliebt beim belgischen Volk wie Willem in den Niederlanden?
Also er muss noch beliebt werden, könnte man sagen. Bisher gibt es nicht so eine große Zuneigung zwischen Philipp und dem belgischen Volk. Die Belgier sind da eher ein bisschen indifferent. Albert dagegen war ja sehr respektiert und wurde von vielen bewundert, auch wegen seiner Rolle in den schwierigen Regierungsbildungen in den letzten Jahren. Da gab es ja eine Zeit von 540 Tagen, wo es keine Regierung gab in Belgien. Da hat Albert II. Mit mehreren Politikern versucht, diese Regierung zu bilden. Hat es dann schließlich mit dem Wallonen Di Rupo geschafft, mit dem Sozialisten. Und das hat ihm Respekt eingetragen. Andererseits aber auch einige Feinde, zum Beispiel den Vorsitzenden der populistischen NWA im flämischen Norden, Bart de Wever, konnte Albert II. Überhaupt nicht ausstehen. Er fühlte sich da als Regierungschef verdrängt. Deswegen war er auch umstritten, vor allem in Flandern. Aber insgesamt war er ein sehr respektierter König und diesen Respekt muss sich sein Nachfolger Philipp erst noch erwerben.
Wolfgang Landmesser war das aus Brüssel, wo der belgische König heute seine Abdankung verkündet hat. Und das war auch das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich als Podcast immer herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter ndr.de/info und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Regina Metler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.